Hallo und ganz herzlich willkommen zum Wochenimpuls. Ich möchte heute über Freude sprechen, über dieses Glücksgefühl, über Freude, die Motivation, morgens aufzustehen, die Motivation, dieses Leben zu leben, dieses Glück, was man in sich spüren kann, wenn das Leben Spaß macht. Wobei ich heute nicht über Spaß sprechen möchte. Vielleicht auch deswegen, weil Gemeinde ja nicht immer nur Spaß macht. Also im Moment, es gibt so vieles, was man bedenken muss. So viele Beschränkungen, so viel, was nicht mehr ist wie früher, als wir so viel Freude im Gemeindeleben hatten. Und da fällt es uns vielleicht auch schwer, mir immer mal wieder, ich habe es von vielen gehört, dass das ein bisschen Freude an Gemeinde verloren gegangen ist oder dass man die nochmal suchen muss. Dass es nicht viel Grund zum Lachen gibt, angeblich. Wenn man an Gemeinde denkt. Muss Gemeinde Spaß machen? Das ist vielleicht eine Frage vorneweg. Also muss man beim Gedanken an Gemeinde, muss man da loslachen? Ich würde das in Frage stellen, würde aber sagen, Freude sollte Gemeinde machen. Komme ich gleich zu, warum? Was ist Freude? Das ist unglaublich schwer zu definieren, weil es... Ja, Freude kann so ein hormonelles Glücksgefühl sein. Freude kann etwas sein, was Menschen einfach auszeichnet. Das ist ein freudiger Mensch. Es ist eine Freudebegegnung. Dann ist das eher was Punktuelles. Freude, wie ich es hier heute verstehen möchte, ist eben das, was ich eben sagte. So Motivation, das Leben zu leben. Der Sinn im Leben. Freude ist das, was wir brauchen, um morgens aus dem Bett zu kommen. Wir brauchen irgendwie Freude an etwas oder auf etwas, was uns motiviert, etwas überhaupt zu tun. Das Atmen, das ist ein Reflex. Aber alles, was darüber hinausgeht, darf und muss in gewissem Maß, glaube ich, Freude machen. Und darum geht es. Es geht um das, was man spüren kann, selbst wenn die Umstände furchtbar sind. Ich kenne Bilder aus Kriegsgebieten, aus Flüchtlingslagern von lächelnden Kindern. Die lachen nicht, die haben nichts zu lachen. Aber sie strahlen eine Freude aus, weil sie ihr Leben haben, weil sie etwas haben, was Freude macht. Und darum geht's. Auch darum, was manche Menschen heutzutage in dieser Welt, auch teilweise in unserer Gemeinde, auch mit Blick auf Gemeinde, nicht verspüren. Wo ich auch sagen muss, immer Freude macht Gemeinde ja nicht, obwohl Freude und Gemeinde eigentlich ganz eng zusammengehört, weil es einen Grund gibt, Gemeinde zu leben, einen Grund gibt, dafür aufzustehen. Und Gemeinde darf der Ort sein, in dem Freude ganz groß geschrieben wird, weil es einen Kern von Leben ausmacht. Und man sollte annehmen, dass Gemeinde, die direkt angedockt ist an der Quelle des Lebens, an dem Erfinder des Lebens, dass dort auch eine Quelle der Freude sein darf und sollte. Freude als Kern des Lebens verstanden. Darum soll es heute gehen. Als Kern das, was durchträgt, auch wenn die Umstände keinen Spaß machen. Ein tiefes, inneres, ja, es ist mehr als ein Gefühl, mehr als Hormone, aber etwas, was in uns spürbar ist, was uns aufstehen lässt und was uns Mut gibt, unser Leben zu gestalten. Eigentlich sollte, wenn wir das unter Freude verstehen, dann sollte eben Gemeinde ein Ort der Freude sein, wo sich das volle Leben, das Leben mit Gott, das ewige Leben, was jetzt schon begonnen hat, wo sich das Bahn bricht, wo es eben keine Umstände mehr gibt, die uns daran hindern, Freude zu leben, Freude zu spüren, Freude auszutauschen, zu versprühen. Das darf und sollte eigentlich Gemeinde sein, wo der Kern des Lebens sitzt. Freude in Gemeinde. Allein schon deswegen, weil Freude als Kern des Lebens verstanden doch immer auch mit Beziehung zusammenhängt, wo wir mit Menschen in Beziehung stehen. Das bringt Freude. Das macht Lust auf Leben. Da, wo wir unsere Beziehung zu Gott leben, nach oben und die Beziehung untereinander. Und das interessant wird für Menschen, die sich das anschauen und sagen, wow, da ist etwas in Gemeinde. Das möchte ich auch erleben. Und wo das gelebt wird, wo wir Freude leben, da gibt es Formen dafür, da gibt es Arten, wie sich diese Freude Bahn bricht. Und das würde ich mal als Ritual bezeichnen. Wir kennen das vielleicht in Gemeinde ganz praktisch als Lobpreis, also ein freudiger Lobpreis, wo wir die Beziehung zu unserem Schöpfer, zu Gott feiern. Da bricht sich Freude Bahn, da ist Lobpreis ein Ritual, das gemeinsame Singen, das gemeinsame Beten, das gemeinsame auf Gott blicken. Dadurch bricht sich Freude Bahn, da ist das Ritual Ausdruck unserer Freude, die Gottesdienste, das Zusammenkommen von Gemeinde, im Moment in viel kleinerem Rahmen und wo man auch merkt, das ist nicht so schön, das macht nicht so viel Freude, das macht nicht so viel Spaß. Und trotzdem ist der Gottesdienst ja eigentlich ein Ritual, um Freude Ausdruck zu verleihen, dass die Beziehung untereinander, miteinander, die Beziehung auch zu Gott und ein offener Ort, wo Menschen dazukommen können und direkt eingebunden sind in die Beziehung, in das, was Freude macht, in das, was dem Leben Qualität gibt, in dem, was uns morgens aufstehen lässt. Beziehung zu anderen Menschen, Beziehung zu Gott, das darf und soll Gemeinde sein. Aber dabei ist eben dann auch zu bedenken, dass der Kern, die Sache selbst, die Freude ausmacht und nicht das Ritual. Also man kann ja durchaus Lobpreis oder Lobpreis machen, gemeinsames Lieder singen und dabei überhaupt gar nichts verspüren und überhaupt gar nicht Freude leben. Man kann auch in einen Gottesdienst gehen, ohne dass es einem was bringt. Da lebt man dann ein leeres Ritual, weil das Ritual selber, die Tat, die ist nicht das, was Freude bringt, sondern das Ritual ist der Ausdruck von Freude, ist der Ausdruck davon, was wir verspüren, was in uns lebt, ist der Ausdruck von Beziehung, ist der Ausdruck von Freude. Rituale kennen wir, leben wir, feiern wir an Weihnachten zum Beispiel. Auch ein ganz herrliches Beispiel dafür, dass das Ritual selber keine Freude macht. Also die Vorstellung, dass man an einem bestimmten Tag im Jahr ein besonderes Essen auffährt und ganz viele Leute hinzukommen, die halt kommen, weil sie Familie sind und nicht, weil man sie unbedingt einladen würde, wenn sie nicht Familie wären, wo man im Vorhinein ganz viel Stress hat, sauber machen, Geschenke kaufen, all das, was im Ritual, wo man sich denkt, so, oh, das ist ja furchtbar, aber Weihnachten, das steht ja für etwas. Selbst wenn du den eigentlichen Sinn von Weihnachten wegnimmst, dann hast du in Weihnachten immer noch das Familienfest. Das Fest, wo du dich mit Menschen triffst, die du vielleicht ein Jahr lang nicht gesehen hast, wo es irgendwann am Nachmittag, am Abend, am Heiligabend den Moment gibt, wo Frieden einkehrt, wo die ganzen Vorbereitungen vorbei sind und man sich über den Tisch hinweg anschaut und Freude verspürt, dass man sich hat. Wenn du dann noch den eigentlichen Sinn von Weihnachten hinzunimmst, ja, dass Gott Mensch geworden ist und Beziehung zu uns Menschen gesucht hat in Jesus Christus. Wow, also was für ein geniales Fest das ist. Und dass sich da Rituale entwickelt haben, die diese Freude zum Ausdruck bringen sollen, wie das Geschenke verschenken, die diese Freude, da verschenkt sich Gott an uns und ich verschenke etwas, das Ritual, das soll diese Freude zum Ausdruck bringen, soll eine Form sein, wie wir diese Freude feiern können. Ein Ritual, was wir zu Hause haben, ist so ein Familienrat vorm ins Bett gehen, wo wir, wenn wir denn alle mal abends zu Hause sind, dann treffen wir uns kurz vorm ins Bett gehen, bevor unsere kleinen Jungs ins Bett gehen und wir reden noch einmal über die besten Dinge vom Tag und die schlechtesten Dinge vom Tag, sogar andersrum. Erst die schlechten Dinge und zum Abschluss nochmal das, was wirklich gut war und tauschen uns aus. Das kann zu Stress führen irgendwie. Jetzt müssen wir alle irgendwie schnell nochmal zusammenkommen und eigentlich müssten die einen schon ins Bett und es gibt aber noch so viel zu tun und das Ritual selber könnte nur für Unruhe sorgen, aber weil der Kern, das, was wir mit dem Ritual verbinden, das Beziehung pflegen, anderen, das am Leben voneinander teilnehmen, den anderen sehen und hören, wie es ihm geht, das ist großartig, das ist Freude, das macht Spaß. Und das Ritual, sich da eben abends zu treffen, ist die Form, in der wir diese Freude aneinander leben. Das Ritual selber ist austauschbar irgendwie, aber es bringt die Freude, die wir am Leben haben, die bringt es zum Ausdruck. Rituale können leer sein, so wie ein Weihnachtsfest, was entleert ist, wie ein Gottesdienst, zu dem du gehst, aber da macht es halt. Ein Lobpreis, wo man halt irgendwelche Lieder singt, aber wo unser Herz gar nicht auf Gott ausgerichtet ist. Ein Familienzusammenkommen, was man halt macht, weil man das macht man immer. Rituale sind leer und das bringt nicht die Freude, aber Rituale stehen für etwas, für Freude, für das, woran man sich erinnern möchte, für das, wofür man eine Form sucht und eine Form braucht, damit man das leben kann, das freudige, erfüllte, volle Leben. Rituale können leer sein, machen keine Freude, aber drücken Freude aus. Und vor diesem Hintergrund finde ich einen Text im Sacharja-Brief, im Sacharja-Propheten im Alten Testament, ausgesprochen spannend. Ich möchte mal mit euch zusammen Sacharja 8 ab Vers 19 lesen, Vers 18. Da steht: So spricht der Herr Zebaoth: Das Fasten des 4., 5., 7. und 10. Monats soll dem Hause Juda zur Freude und Wonne und zu fröhlichen Festzeiten werden. Ich finde diesen Vers, diesen Ausspruch Gottes erstaunlich, wirklich bemerkenswert, weil hier von einem Ritual die Rede ist, von Fastentagen in bestimmten Monaten, die zu einem Freudenfest werden soll. Das ist bemerkenswert deswegen, weil wir einmal Rituale haben und Rituale sind halt, können ganz schnell leer sein. Und die Rituale, um die es hier geht, Fastenmonate oder Fastentage in bestimmten Monaten, die stehen hier ganz, ganz explizit zur Erinnerung, zum gemeinschaftlichen Trauern darüber, dass Jerusalem zerstört worden ist und 70 Jahre brach lag, das Volk ins Exil geschickt worden ist. Und als sie wiederkamen, als die Israeliten aus dem Exil zurückkamen und ihre Hauptstadt Jerusalem in Trümmern sahen, da begannen sie eben mit diesem Fasten, um sich daran zu erinnern, wie furchtbar und traurig und schrecklich dieses zerstörte Jerusalem in ihren Augen war. Und Gott spricht in diesen Kontext hinein, in diese Vorstellung vom Fasten, vom gemeinschaftlichen Trauern. Dieses gemeinschaftliche Trauern möchte ich umkehren in ein Freudenfest, in Freude und Wonne. Also Wonne ist so ein uraltes Wort für tief empfundene Freude, für Glück. Freudenfest, heute wird man Party sagen, da geht die Luzi ab. Also da trifft man sich, um richtig Spaß zu haben, um der Freude durch körperliche Aktivitäten, durch Tanzen und Singen und Party machen Ausdruck zu verleihen. In diesem Kontext, diese Verse, in denen Gott sagt, ich möchte die Fastentage, dieses Ritual möchte ich verwandeln in Freudenfeste. Da spricht Gott davon, von diesem zerstörten Jerusalem, von dieser Stadt, die in Trümmern liegt, wo Feinde gekommen sind und Kultur und Leben und den Tempel, den Wohnort Gottes zerstört haben. Dort hinein, über diese Trümmer, in diese Trümmer hinein, möchte Gott wieder kommen, spricht er ein paar Verse vorher durch Sacharja. Und er möchte wieder unter seinem Volk leben. Er möchte einen neuen Tempel dort entstehen sehen. Er möchte wieder neu auf dem Berge Zion leben. Und dadurch, dass Gott präsent ist, dass Gott anwesend ist, werden Rituale, werden Trauerfeste zu Freudenfesten, zu Partys, bei denen die Post abgeht. Durch Gottes Anwesenheit, durch seine Präsenz. Gottes Präsenz macht Freude. Gottes Präsenz drückt die Beziehung aus. Da, wo Gott bei uns ist, in uns lebt, anwesend ist, da ist die Beziehung zu Gott hergestellt. Und Beziehung ist das Kernelement, eine erfüllte, gute Beziehung, ist das Kernelement von freudigem Leben. Da, wo wir Familie haben, da, wo wir Freunde haben, da, wo wir in Beziehung mit Menschen stehen oder noch größer, in Beziehung mit dem lebendigen Gott, da ist das Leben voll, da ist das voll Fülle und da macht es Spaß und da ist Freude. Und Gott sagt, ich werde bei euch sein, ich werde präsent sein, wir werden in Beziehung miteinander leben. Und das wird Freude sein. Das ist ein Grund für Freude, ein Grund für das volle Leben. Diese Sacharja-Stelle, das ist Gottes alttestamentliche Verheißung. Ich werde bei euch sein und das wird Freude machen. Und im Neuen Testament gibt es dann das Pendant dazu, wo Gott tatsächlich bei den Menschen lebt, tatsächlich zu den Menschen gekommen ist und bei ihnen ist. Das ist interessanterweise nicht auf den ersten Anhieb Jesus Christus, der zu Weihnachten in diese Welt gekommen ist als Mensch, sondern nochmal eine andere Qualität von Anwesenheit, die Qualität, die sich zu Pfingsten eingestellt hat, wo der Heilige Geist nicht nur in einer Form, an einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort als Gott unter den Menschen war, wie es Christus gewesen ist, sondern der Heilige Geist, der sich auf alles Fleisch, also auf alle Menschen ausgießt und jedem, der diesen Heiligen Geist annimmt, der durch Jesus Christus den Zugang zu Gott hat, da kommt Gott in Form des Heiligen Geistes in diesen Menschen, auf diesen Menschen, ja, in ihn hinein, hat eine innigste Verbindung mit ihm, was zu Pfingsten begonnen hat, was der Heilige Geist da gestiftet hat. Paulus nimmt diesen Gedanken auf, in einem In Gemeinde sieht sich das an. In Gemeinde leben die Menschen, sind die Menschen, in denen Gott wohnt, in denen Gott vorhanden ist, in denen diese alttestamentliche Prophezeiung ja, sich erfüllt hat. Und Paulus schreibt über die Suche nach Glück, über die Suche nach einem erfüllten Leben. Er schreibt über Dinge, die Menschen sich ausdenken, die Menschen versuchen, um ein Leben in Fülle zu haben, wo es teilweise dann darum geht, einfach mehr zu haben als die anderen. Vielleicht kennst du einfach dieses Gefühl, mehr, sobald du mehr hast als jemand anders, bist du glücklich. Also gibt es diesen Moment, ich habe gewonnen, ich habe hier mehr rausgeholt. Manche Menschen bringen das bis auf die Palme. Solange sie mehr haben als die anderen, geht es ihnen gut. So eine Eifersucht, so ein Neid, der sie antreibt, so eine Geringschätzung für andere. Je blöder und schlechter die anderen sind, desto besser bin ich da, stehe ich da. Paulus schreibt weiter, also über diese Überheblichkeit, über Streit, dass sich manche Leute einfach über Streit definieren, indem sie andere degradieren und abschätzig behandeln, fühlen sie sich selber ein bisschen erhoben, haben sie selber ein bisschen mehr Motivation zu leben. Saufen nimmt den Paulus auch in dieser Aufzählung mit hinein. Das Ganze steht im Galaterbrief. Irgendwelche Ersatzbefriedigungen, die sich Menschen ausdenken, um ein Stück weit Leben in Fülle zu haben. Und es funktioniert ja tatsächlich auch. Also du kannst dich ja mit Fressen und Saufen, wie Paulus das da schreibt im Galaterbrief, kannst du dich wohlfühlen. Das Problem ist, das hat Folgen. Du kannst dich darüber definieren und dadurch wohlfühlen und ein schönes Gefühl haben, wenn du auf anderen Menschen rumtrampelst und dich dadurch ein bisschen größer fühlst. Das hilft erstmal. Nur die Folgen, die das mit sich bringt, soziale Isolation. Du wirst einfach zu einem Menschen, den keiner mehr mag. Du wirst zu einem Menschen, der nicht ertragbar ist, wenn du es über Alkohol trinken versuchst. Du machst dich und deinen Körper und deine Beziehung kaputt. Es mag augenscheinlich funktionieren, dass du dich dadurch erstmal besser fühlst. Aber die Folgen sind katastrophal, wenn du auf solche Methoden zurückgreifst. Und Paulus schaut sich das eben an, sagt, Gemeinde ist doch eigentlich der Ort, in dem Gott wohnt, in dem Freude ist. Wir brauchen diese Dinge nicht mehr. Lass das weg. Das gibt einen guten Grund, warum diese Themen, diese Handlungen nicht in einen christlichen Lebensstil hineinpassen, weil, schreibt er weiter, weil wir uns vom Heiligen Geist füllen lassen dürfen. Wir dürfen die sein, in denen Gott wohnt, in denen der Heilige Geist Wohnung nimmt und präsent ist. Das, was im Alten Testament vorausgesagt wurde. Gott wird bei den Menschen sein und da wird Freude sein. Paulus schreibt das im Galaterbrief. Kapitel 5, ganz ausdrücklich, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit, also Besonnenheit. Da, wo der Heilige Geist ist, da macht sich das breit, da macht sich Freude breit. Und dazu lädt Paulus ein. Lass diese Ersatzdinge los. Versuch nicht irgendwie dich selber mit Freude zu füllen, sondern nimm Gott an. Lass Gott in dir wohnen. Mach Raum für den Heiligen Geist. Schenk du ihm die Möglichkeit, in dir Früchte zu tragen, Wurzeln zu greifen. Mach ihm Raum und dann kommt Freude von ganz allein. Dann bringt Gott Freude mit, so wie es im Alten Testament vorausgesagt ist. Da, wo Gott wohnt, da ist wahre Freude, da ist wahre Motivation fürs Leben, da ist das Leben in Fülle. Es ist das, was Menschen im Moment, glaube ich, ganz stark brauchen. Überall auf der Welt sind die Nachrichten voll von lebensverneinenden Meldungen. Panik vor einem Virus, Ablehnung gegen Maßnahmen, gegen diese Panik, wirtschaftlicher Niedergang, Krankheit, Tod. Das ist im Moment so präsent, ob berechtigt oder nicht, vollkommen egal. Menschen sind im Moment so voll. Auch ich, ja, meine Nachrichten sind ja auch immer voll von Corona-Meldungen, immer voll von, da gehen die wirtschaftlichen Zahlen kaputt, da verschuldet sich ein Staat auf völlig unermessliche Weise, um irgendwie dagegen zu kämpfen. Es scheint nur bergab gehen zu können, wenn die Zahlen steigen, ja, geht's irgendwie gesellschaftlich wieder bergab. Das macht Angst, das nimmt Freude, Motivation zum Leben, es nimmt Freude, es nimmt das weg. Wie sehr bräuchten Menschen im Moment diese Freude, die Gott einfach schenkt, die einfach da ist, die unabhängig ist von Umständen, die eine Ewigkeit hält, weil sie dieses irdische Leben überdauert. Wie gut wäre das, wie schön wäre das, wenn wir damit voll wären, wenn Menschen damit gefüllt wären. Und da glaube ich, dass viele Menschen, und da sprechen auch einige Zahlen schon dafür, wieder zu diesen Ersatzbefriedigungen suchen. Der Alkoholkonsum soll in den letzten Monaten ganz schön hochgegangen sein. Drogenkonsum, weil man sich irgendwie versucht abzulenken, irgendwie ein Glücksgefühl sich zu verabreichen. Die Gesellschaft bricht irgendwo auseinander und man kann nicht mehr gut miteinander sprechen. Hass ist, hat neue Qualitäten gewonnen, die erschreckend sind, weil Menschen irgendwie versuchen, sich doch noch gut zu fühlen und wenigstens besser als die anderen. All diese Versuche, die Paulus im Galaterbrief beschreibt, haben schreckliche Folgen. Und dem gegenüber steht aber, dass da, wo Gott ist, da, wo Gott wohnt, wo Gottes Präsenz ist, da ist das Leben in Fülle. Da ist Freude, einfach weil Gott da ist. Und Gemeinde? Gemeinde sollte, könnte, dürfte, müsste doch der Ort sein, an dem sich diese Freude auf kollektive Art und Weise Bahn bricht. Das merkt man im Moment vielleicht gerade gar nicht so, oder? Vielleicht, wenn du an Gemeinde denkst, wenn du an unsere letzten Treffen denkst oder weil du warst schon lange vielleicht gar nicht mehr da. Ich weiß nicht, was du daran, was dir in den Sinn kommt, wenn du an Gemeinde denkst. Ich vermute, dass es vielen von uns aber tatsächlich so geht, dass Freude nicht das erste Argument ist, was uns da einfällt. Es ist nicht der Ort, der so ganz anders ist als die Welt im Moment, wo Gott ist und deswegen Freude. Ich glaube nicht. Ich glaube absolut nicht, dass uns Freude abhanden kommt oder dass das Freude-Level in unserer Gemeinde niedrig ist, weil Gott nicht da wäre. Überhaupt nicht. Gott ist da. Aber Freude muss sich irgendwie zeigen. Freude braucht Rituale, um spürbar zu sein, um sich Bahn zu brechen. Wir müssen irgendetwas tun, damit wir Freude sehen können. Und dieses Tun, diese Rituale, die wir bisher vielleicht gelebt haben, vielleicht passen die nicht mehr so. Eben unsere großen Gottesdienste, das gemeinsame Singen, das, wie wir bisher Freude Bahn brechen lassen haben, wie wir Freude zum Ausdruck gebracht haben, das ist im Moment schwer möglich oder es fühlt sich nicht richtig an oder es ist durch Bestimmungen tatsächlich untersagt. Diese Rituale, wie wir sie bisher kannten, vielleicht sind die nur falsch. Vielleicht ist es dran, dass wir uns neue Rituale suchen, neue Wege finden, um miteinander als Gemeinde die Freude, die Gott uns schenkt, der Ausdruck zu verleihen und der Raum zu bieten. Und das bedeutet vielleicht, dass wir alte Rituale aufgeben müssen. Sie verändern müssen. Und das ist traurig irgendwie, wenn man etwas aufgibt, was für Freude stand, was für uns Freude bedeutet hat, das aufgeben zu müssen. Aber das tun wir nicht, weil das schlecht war, sondern das tun wir, sollten wir vielleicht tun, weil wir neue Formen brauchen, wie wir die Freude, die über Gottes Präsenz in unserem Leben, über Gottes Präsenz in unserer Gemeinde, über den Heiligen Geist in uns, wie wir dem Raum schaffen können, wie wir dem Ausdruck verleihen können. Neue Rituale, die für die gleiche Sache stehen, aber die in ihrer Form anders sind. Neue Formen für die gleiche Freude über Gott und seine Anwesenheit. Ich glaube, das ist besser, was Neues zu finden, ist besser als an etwas festzuhalten, was nicht mehr ist. Das wäre vergleichbar mit Juden, die weiterhin über das zerstörte Jerusalem fasten und darüber trauern, obwohl Gott schon wieder längst in Jerusalem, im neuen Jerusalem lebt und sie Zugang zu ihm haben können. Das macht keinen Sinn, an alten Formen festzuhalten, nur weil die mal gut und richtig waren. Wenn wir doch eigentlich neue Formen suchen dürften, ausprobieren können. Und lass uns das machen. Lass uns neue Formen ausprobieren und darüber reden, was das sein kann. Ich habe so ad hoc nicht die Idee, was Gemeinde tun kann, um Freude zum Ausdruck zu bringen. Aber vielleicht weißt du was. Vielleicht lebst du schon etwas Neues, wo du merkst, wenn ich das tue, dann drücke ich damit die Freude über Gottes Präsenz in meinem Leben aus. Lass uns daran teilhaben, lass uns in den Austausch kommen, sprich darüber, schreib E-Mails darüber. Lass uns als Gemeinde Formen finden, Rituale finden, die das Gleiche ausdrücken, was unsere Gottesdienste, unser gemeinsamer Lobpreis und so weiter ausgedrückt haben. Gott ist da und das ist Grund zur Freude. Denn was passiert, wenn wir Rituale haben, wenn wir Formen haben, durch die sich Freude bemerkbar macht, durch die sich Freude zeigt? Was passiert, wenn wir etwas tun, durch das die Freude über Gott sichtbar wird? Lass uns mal in Sacharja weiterlesen, also direkt angeschlossen an die Verse, die wir eben gelesen haben, steht ab Vers 20. So spricht der Herr Zebaoth: Es werden noch Völker kommen und Bürger vieler Städte, und die Bürger der einen Stadt werden zu der anderen gehen und sagen: Lasst uns gehen, den Herrn anzuflehen und zu suchen, den Herrn Zebaoth, wir wollen mit euch gehen. So werden viele Völker und mächtige Nationen kommen, dem Herrn Zebaoth in Jerusalem zu suchen und den Herrn anzuflehen. So spricht der Herr Zebaoth: Zu jener Zeit werden 10 Männer aus allen Sprachen der Völker einen jüdischen Mann beim Zipfel seines Gewandes ergreifen und sagen: Wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Wir wollen mit euch gehen, weil Gott bei euch ist. Wir haben das Gerücht gehört, dass bei euch Freude herrscht auf irgendeine völlig übernatürliche, aber dann durch natürliche Art und Weise. Wir haben gehört, Gott ist bei euch, und das will ich auch. 10 Leute schnappen sich ein, bei dem Gott ist, und sagen: Das, was du hast, das will ich auch. Ist das denkbar? Es ist auf jeden Fall bemerkenswert für die heutige Zeit, für unsere Gesellschaft gerade, für unser Deutschland, für unsere Welt. Da sind mal mindestens 10 Leute, die einen fragen würden: Aber das, was du da hast, die Freude, das will ich auch. Ich möchte auch wieder Freude erleben. Ich möchte auch ein volles, glückliches Leben haben, ein erfülltes Leben leben können, unabhängig von den Umständen, in denen wir gerade sind. Das möchte ich auch. Ist das realistisch für dich, dass es 10 Leute gibt, die sich an dich klemmen und dich fragen: Hör mal, das, was du hast, die Freude, mit der du lebst, mit der möchte ich auch leben? Wissen 10 Leute um dich herum, dass du eine Freude in dir trägst, die natürlich übernatürlich ist, die sich darauf wurzelt, dass Gott in dir ist, dass Gott in deinem Leben präsent ist, dass der Heilige Geist in dir wohnt? Wie redest du? Was sagst du auf die Frage: Wie geht's dir? Wie fällst du in deiner Nachbarschaft auf? Fällst du da auf? Wie verhältst du dich bei Aldi an der Kasse? Wie verhältst du dich im Straßenverkehr? Welches Bild hat deine Familie von dir? Ist das bemerkbar, dass der Heilige Geist in dir lebt und seine Freude in dir wächst und Früchte trägt? Freude, an der sich andere Menschen laben können, wo andere Menschen sagen: In dessen Gegenwart bin ich gerne, weil da ist etwas, was ich selber nicht habe, und ich möchte das auch. Ich möchte auch diese Freude haben. Ich habe bei mir gemerkt, für mich gemerkt, dass ich immer wieder und viel zu viel definitiv nicht so lebe, diese Freude nicht zum Ausdruck bringe, weil ich sie selber vielleicht auch gar nicht verspüre. Und ich habe bei mir gemerkt, dass es doch immer wieder auch diese Entscheidung ist, zu sagen: Ich möchte diese Freude über Gott leben. Ich muss mich dafür entscheiden, nicht auf die Trümmer meines Lebens zu gucken, nicht auf all das zu blicken, was objektiv und augenscheinlich kaputt ist. Ich muss trotz dieser kaputten Dinge, muss ich meinen Blick auf Gott richten, auf den, der da ist. Ich kann auf mein zerstörtes Jerusalem schauen, und mir ist nur nach Fasten und nach Elend und nach Trauer. Aber Gott ist da, und ich muss mich entscheiden, auf Gott zu schauen und zu sagen: Ich möchte nicht auf das gucken, was nicht gut ist, was mich traurig macht. Ich möchte auf Gott schauen, der aus unerklärlicher Liebe in mir ist, mit mir leben möchte, mein Leben bestimmen möchte. Ich muss mich dazu entscheiden, Gott in meinem Leben Raum zu geben. Ich muss mich dazu entscheiden, dem Heiligen Geist die Möglichkeit geben, in mir Wurzeln zu schlagen, damit Früchte wachsen können. Das braucht Raum. Der Heilige Geist, Gott braucht Raum. Ich kann mein zerstörtes Jerusalem, meine kaputte Stadt, mein immer wieder ins Wanken geratenes Leben, wenn ich da Gott nicht den Ort einräume, wo er König sein darf, wo er regieren darf, wo er wohnen darf, wenn ich ihm keinen Tempel bereite, dann kann es auch schlecht Folgen haben, kann es auch schlecht zu Freude in mir kommen, weil Gott ja dann gar nicht da ist, weil Gott gar keinen Raum hat. Ich muss in meiner Zeit. muss ich Räume finden, die für Gott sind. In meinen Gedanken muss ich Gott und seiner Perspektive und seinem Wesen, seiner Präsenz muss ich Raum geben. Vielleicht muss ich sogar in meinem Körper darauf achten, dass ich meinen Körper so behandle, dass er ein Tempel des Heiligen Geistes sein kann, dass Gott darin wohnen kann. Was mache ich mit mir, mit meinen Gedanken, mit meinem Körper, mit meiner Zeit? Hat Gott da Raum, um Früchte zu treiben, damit Freude aufkommen kann? Wohnt Gott da? Ich möchte mich, dich, uns, ich möchte uns einladen, Gott Raum zu geben. Ich möchte uns einladen, uns vielleicht noch einmal zu entscheiden, Gott in unser Leben zu lassen, dem Heiligen Geist Raum zu geben, damit Freude sich Bahn brechen kann, damit wir einen Grund haben, nach Ritualen zu suchen, wodurch Freude sichtbar wird, damit Menschen um uns herum sich das anschauen und denken, wow, das ist gut, das möchte ich auch. Ich möchte auch diese Freude haben, damit das Gerücht umhergeht. Der ist anders. Du bist anders. Du hast etwas, was die Welt nicht hat. Gott lebt in dir. Ich möchte uns einladen, leere Rituale gegen die Freude Gottes einzutauschen. Ich möchte uns einladen, Dinge loszulassen, die für uns vielleicht mal Freude bedeutet haben und uns auf die Suche zu begeben, Gott neu zu finden. Ich möchte dich einladen, deine Trauer, deine Trümmer aus dem Blick zu verlieren und Gott und seine Freude zu suchen und dem Raum zu geben. Ich möchte dich einladen, abzugeben, was dich beschäftigt, wo du selber vielleicht versuchst, für dich Freude zu produzieren. Handlungen, Rituale, Gedanken, Umstände, das, womit du deine Zeit verbringst, tatsächlich abzugeben und zu sagen, das mache ich nicht mehr, weil ich möchte Raum schaffen für den lebendigen Gott, für den Heiligen Geist, der in mich kommt und allein durch seine Präsenz, allein durch seine Anwesenheit Freude bedeutet. Ich möchte dich einladen, uns einladen, etwas abzugeben, Raum zu schaffen, was auch immer das für dich sein mag, und Gott einzuladen, zu kommen, in dir zu wohnen und Freude mitzubringen. Lass uns jetzt über die Distanz, die zeitliche und die räumliche, trotzdem einmal gemeinsam ein Gebet sprechen, wenn du das möchtest. Lass uns gemeinsam dafür beten, und Gott das geben, was nicht gut ist oder was ihn daran hindert, bei uns Raum zu gewinnen und ihn einladen, Freude zu bewirken. Gott, ich danke dir, dass du dieses Gebet so ernst nehmen möchtest. Und du weißt, was ich auf dem Herzen und im Kopf habe, was ich dir geben möchte. Und du weißt das bei jedem anderen, der dieses Gebet jetzt hier zusammen mit mir betet. Wir wollen dir etwas geben, was wir uns selbst ausgedacht haben oder unsere Gefühlswelt oder unsere Ersatzbefriedigung, das, womit wir uns voll machen und was dir Raum nimmt in unserem Leben. Gott, ich lade dich ein, Raum zu nehmen in uns, in mir. Ich möchte Dinge abgeben, um von dir zu bekommen. Danke, dass du mit Freude kommst. Danke, dass dein Heiliger Geist Freude mit sich bringt, Motivation fürs Leben, das ganze volle und gute Leben. Danke, dass wir trotz all der Umstände, egal wie zerstört unsere Umwelt sein mag, wenn du da bist, dann ist Freude da, dann ist das volle Leben da. Danke Gott, dass das stimmt, dass das Wahrheit ist, dass wir es das erleben dürfen. Danke, dass wir das erleben dürfen, allein durch das Gebet, was wir jetzt gemeinsam hier gesprochen haben. Wir geben dir, damit du kommen kannst. Danke, dass du das ernst nimmst. Amen. Ich wünsche dir Gottes Segen und ich wünsche dir das Erleben, dass Menschen auf dich zugehen und sagen, was ist anders an dir? Ich wünsche dir den Mut, auf die Frage, wie geht's dir, so ehrlich zu antworten, und so voll des Heiligen Geistes zu sein, dass die Antwort, die du dann gibst, die Menschen um dich herum erstaunt und sich das Gerücht verbreitet, die sind irgendwie anders, du bist irgendwie anders. Das will ich auch. Gottes Segen dir. Sei voll des Geistes und leb so, dass Menschen um dich herum merken, da gibt's noch was, da gibt's noch mehr, da ist Gott präsent. Alles Gute und bis bald.